Was sind das für herrliche Kunstklinge? Und wie ist das erst, wenn Gott, der Schöpfer, aus ihrem Leben eine wunderbare Harmonie schafft? Ich will Sie grüßen, weil das heute das Thema dieses Gottesdienstes ist. Was für ein Wunderwerk Sie und Ihr Leben ist. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Und wir wollen ein Danklied singen, weil Gott uns so viel geschenkt hat, auch mit unserem Leib, mit unserem Leben. Wie groß ist des allmächtigen Güte? 607. Und wir singen von diesem Loblied von Christian Fürchte Gott Gellert, den ersten, den zweiten und den vierten Vers vom Lied 607. Wir wollen beten. Du großer Gott und Herr, du Schöpfer unseres Lebens, wir klagen so viel und wir jammern so viel. Und wir vergessen dir zu danken für deine große Liebe und Güte. In jedem Atemzug, in jedem Bissen, den wir essen, in jeder Regung unseres Leibes, da steht deine göttliche Kraft dahinter. Und wir danken dir, dass du uns bis heute erhalten und getragen hast. Wir danken dir für deine Führung, aber auch, dass du uns jetzt heute Morgen suchst. Wir sind offenbar vor dir. Du siehst bis in die tiefsten Verästelungen unseres Herzens und Gewissens. Herr, es ist uns so viel Leid, was mit dir nicht übereinstimmt. Und wir bitten dich um dein Reinigen, um dein Vergeben, um dein Erneuern. Und dass du etwas aus unserem Leben machen kannst, zu deinem Lob, darum bitten wir dich, auch jetzt in der Stille. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Amen. Wir singen nun Stern auf, den ich schaue, 407. Wir freuen uns, dass dieses Lied jetzt in unserem neuen Gesangbuch drin ist, 407. Wir lesen aus Psalm 139. In Ihren Bibeln ist das Seite 620. Psalm 139, die Verse 13 bis 16. Gott, der Allwissende und Allgegenwärtige, kennt uns durch und durch. Und das hat jetzt ganz wichtige Bedeutung auch für unser Leben, lange bevor wir geboren wurden. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Weil wir heute eine Predigtreihe beginnen mit dem Jakob, wollen wir auch dieses Lied singen vom Gott Jakobs, 303. Lobe den Herrn, o meine Seele. Wir singen zunächst den ersten Vers und dann will ich was sagen dazwischen und dann singen wir weiter. 303. Wenn Sie darauf achten, wenn dieses Lied entstanden ist, Kenner der württembergischen Geschichte wissen, es war ein Schwabe, der Herrnschmidt, ein Vikar in Bopfingen, genau entstand in der Zeit, als diese maßlosen Herrscher, die absolutistischen Regierenden Eberhard Ludwig in Württemberg waren. Und drunten in der Schlosskirche haben sie es anstimmen lassen. 5 wurden ja fristlos rausgeschmissen. Einer sollte gar noch vom Herzog von der Kanzel mit dem Revolver runtergeschossen werden während der Predigt. Die haben das singen lassen. Fürsten sind Menschen vom Weibe geboren und sinken wieder in das Grab. Ihre Anschläge sind auch verloren, wenn nun das Grab nimmt seinen Raub, weil uns kein Mensch denn helfen kann. Rufe man Gott um Hilfe an. Wir singen den dritten und den vierten Vers jetzt miteinander. Damals war Württemberg in den Mittelpunkt der europäischen Politik geraten, in der Aufteilung des großen Kaisererbes, spanischer Erbfolgekrieg, Türkenlui, die große Schlacht bei Nördlingen und Herrn Schmidt, ein Mann, der dort der Typhuskranken der Tausenden sich annahm. Und der Lebensgefahr, Vers 7, wir singen diesen Vers noch von der großen Glaubenszuversicht, der gottesvergessenen Dritte, kehrt er mit starker Hand zurück. Das ist also ein Markenzeichen Gottes, dass er der Gott Jakob sein will. Nicht der Gott Goliaths und nicht der Gott Esaus und nicht der Gott von Herodes und Augustus, sondern der Gott Jakobs. Und das hat seine biblische Bedeutung. Und wir lesen 1. Mose 25 von Vers 19 ab in Ihren Bibeln, Seite 27. 1. Mose 25, Vers 19. Dies ist das Geschlecht Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels, des Aramäers aus Mesopotamien, die Schwester des Aramäers Laban. Es war die, die so lieb gesagt hat, ich will deine Kamele auch tränken. Das ist die Rebekka. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten. Und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leib und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau wie ein Fell und sie nannten ihn Esau. Ist heute noch üblich bei den Arabern, dass sie die Töchter so nennen, nachgeboren ist, dann heißt das Dunkelheit oder die Morgenröte und so, Sinnbedeutung. Danach kam Esau heraus, dann kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau und sie nannten ihn Jakob. Das heißt Fersenhalter. 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Feld umher. Jakob aber war ein gesitteter Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb. Aber das war auch ein Naturbursche, für den hätten sie sich auch begeistert, nicht für den Jakob. Der Esau, das war so ein Bodybuilding-Kerl mit Muskelpaketen, der konnte was leisten. Jakob lief immer mit Hausschuh rum. Und aß gern von seinem Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Ist ganz schlimm, wenn es sowas gibt bei Eltern. Hör noch meine Großmutter, war ich ein kleiner Bub, ich weiß gar nicht, in die Schule gegangen, sagt, das ist ganz, ganz schlimm, wenn die Kinder, wenn die Eltern Lieblingskinder haben. Es ist viel Schuld in der Bibel erwähnt, uns zur Lehre. Und Jakob kochte ein Gericht, da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lass mich essen, das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Das ist das mit dem Roten. Aber Jakob sprach, verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Er wusste ganz genau, was er will, der Jakob. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Es gibt viele Nöte, die in der Stille erlitten werden, über die man nicht viel spricht. Und zu dieser schlimmen Not gehört bis heute die Traurigkeit von Menschen, denen Kinder versagt bleiben. Es ist gut, dass die Bibel auch solche Dinge anspricht. Nicht, weil sie das Heimliche aufdecken will, sondern weil Gott Traurigkeiten kennt, auch über die man nie mit spricht. Und es fällt auf, wie oft das in der Bibel vorkommt. Und da liegt unsere Zeit eben doch völlig falsch, wo schon viele junge Leute meinen, das Wichtigste sei, wie man sich der Fruchtbarkeit erwehren sollte. Wo manche sich sogar in den Wahn hineinsteigern, sie könnten Kinder selber machen. Der Anfang eines Menschenlebens ruht ganz allein in der Hand Gottes. Und dass Gott uns so viel mitgegeben hat an Schöpfungsgaben, das bleibt ein Rätsel und ein Geheimnis. Schon bei der Geburt Isaaks war so, dass viele Jahrzehnte Abraham und Sarah warten, bis sie schließlich sagen, es hat keinen Wert. Aber das Schlimme ist doch, dass es um die Segenslinie ging. Abraham war doch zugesagt worden, dass er zum großen Volk werden soll. Und jetzt merken Sie auf einmal, dass all das eine geistliche Bedeutung für uns hat, was da erzählt ist. Wenn Gott handelt, dann ging das zu allen Zeiten so, dass man es nicht versteht. Dass man sich daran bricht oder den Köpfen stößt. Dass man sagt, Gott, ich weiß nicht, was du willst. Bitte murren Sie nie gegen die Wege Gottes. Es ist in der Bibel auch ganz klar festgehalten, dass das keinerlei Bedeutung hat für den Wert eines Menschen, ob er Kinder hat oder nicht. Auch eine Ehe ist vollwertig, auch ohne Kinder. Aber das lindert den Schmerz nicht. Und Isaac hat offenbar so viel mitbekommen aus den Erzählungen seines Vaters und seiner Mutter. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er hat zu Gott geschrien. Er hat mit Gott gekämpft, wie man im Gebet kämpfen darf. 20 Jahre lang. Es muss eine furchtbare Anfechtung gewesen sein. Wie soll ich den Segen meiner Eltern weitertragen, der einst dieses gesprochen hat, ich will dich zum großen Volk machen. Und dann, als gar keine Hoffnung mehr war, erfüllt das Gott. Übrigens, es war nicht anders bei der Geburt von Johannes dem Täufer, bei der Geburt von Samuel. Das war nicht anders bei der Geburt Simsons. Sie kennen ja all die Geschichten. Zuerst für uns einmal wichtig, mein Leben ist kein Zufallsprodukt. Das ist heute sicher die schwierigste Frage, wenn man als in Krisen nachdenkt, was ist mein Leben? In der Krankheit, in der Berufskrise, was ist mein Leben? Warum lebe ich heute und hier? Warum muss ich mit diesen Schwierigkeiten kämpfen? Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir das erkennen aus dieser Jakobsgeschichte. Gott hat mich gemacht. Nicht durch Zufall stehe ich da. Gott hat mich gemacht. Gott hat mich geschaffen. Was ich vorhin gelesen habe aus dem Psalm 139. Du hast mich bereitet im Mutterleib. Komm doch mal so schön auf beim Hiob. Du hast mich gekannt, bevor ich überhaupt wurde. Wir sagen schon Kindern gern, früher, wo du noch Wolken geschoben hast, wo war ein Mensch vor 100 Jahren? Herr, du kennst mich durch und durch. Du kennst mich besser, als mich die Ärzte kennen. Du kennst mich mit all meinen Regungen. Und so hast du mich gemacht, mit meinen Schwächen und mit meinen Begrenzungen. Und auf einmal erwartet die Rebekka, diese prächtige Frau, Zwillinge. Und diese Zwillinge kämpfen miteinander im Mutterleibe. Eine Geschichte, wie sie sich sonst nie mehr zugetragen hat. Die Mutter verzweifelt über diesen heftigen Stößen und Schlägen dieser beiden Kinder. Und das, was da bei uns im Deutschen so brav übersetzt ist, wo die Mutter sagt, was soll das alles? Das ist im Grunde der Verzweiflungsschrei einer Mutter. Warum? Ich will gar nicht mehr leben. Das gibt ein Unglück, diese Kinder. Und sie verzweifelt und wieder geht's durch die Anfechtung. Und ich habe Ihnen vorhin gesagt, alle Wege Gottes, auch bei Ihnen, führen häufig durch die Anfechtung. Warum? Warum macht das Gott jetzt so? Warum geht's so kompliziert? Wenn es Gott will, könnte mir doch die Wege ebnen. Und dann sagt Gott ihr, dass das ganz verschiedene Naturen und Charakter sind, die da geboren werden. Man macht ja bei uns immer so, wie wenn alle Menschen gleich wären. Ja, gleichwertig. Sie sollen die gleichen Rechte haben. Aber Menschen sind grundverschieden. Auch in einer Familie, auch in einer Ehe. Und da herrscht oft ein furchtbarer Konkurrenzkampf. Und das, was über den beiden, die da geboren werden, Jakob und Esau, schon ausgesprochen wird, ist ja eine Sache, die heute die Diplomaten der UNO zum Verzweifeln treibt. Die haben es immer noch nicht begriffen, dass sie die beiden nicht zusammenkriegen. Es gibt keine Aussöhnung zwischen den Edomitern und den Israeliten. Nicht, dass wir deshalb sagen wollen, es hätte alles keinen Wert, aber da herrscht eine unversöhnliche Freundschaft. Wie hat es bei Ismael schon geheißen, dem Vater der Araber? Er wird wohnen seinen Brüdern zum Trotz.
Und das kann man durch die Jahrhunderte hindurch sehen in einer ganz furchtbaren Sache. Was ist das? Was tragen wir denn da mit an Eigenschaften? Vielleicht können Sie es von Ihren Kindern sehr klar sagen, der hat einen Trotzkopf und der ist ein Rechthaber und so. Sehen Sie es von sich auch? Oder haben Sie bei sich die große Nachsicht? Und das Schlimme ist ja, dass wir gar nicht rauskommen aus unseren Naturgegebenheiten. Es sind ja auch ganz wunderbare Schöpfungseigenarten, die Vielfalt der Menschen, so grundverschieden wie sie sind. Aber schlimm, dass das immer ein Konkurrenzkampf ist gegen den anderen, wo man den anderen auf die Seite drückt und den anderen besiegen und überwinden will. Unsere Naturen kommen ja erst zu ihrer vollen Entfaltung, wo der Heilige Geist zum Herrscher wird. Und wo, da wird ja nicht das einfach abgehoben, dass der Esau so ein naturverwunder Bursche war und andere mehr häuslich ist. Aber es kommt zur Entfaltung, dass man Gott damit dienen kann. Und der Reichtum wird erst sichtbar. Was wird das einmal sein, wenn in der Völkerwelt, wenn alle Völker dem Herrn dienen? Aber wenn man die Heilsgeschichte Gottes nicht kennt, dann bleibt nur das unversöhnliche Miteinander und der Kampf aller gegen alle. Ist auch ganz wichtig, wir werden sicher noch draufkommen im Laufe dieser ganzen Predigtreihe, wie die Neugeburt, die Gott schenkt, auch nicht unseren Charakter verändert. Und doch eine plötzliche Sache ist, wo eine entscheidende Sache verändert wird, dass ich mich mit Schwächen und Stärken annehmen kann und Gott zur Ehre leben und nicht mehr für mein Ich lebe. Gott hat mich wunderbar gemacht. Ich bin kein Zufallsprodukt. Gott kennt mich. Aber es kommt noch was hinzu, etwas Zweites. Gott greift ein in die Berufung dieser Kinder schon, bevor sie geboren wurden. Also über kaum ein Thema haben Leute so viel gegrübelt wie über dieses Thema. Was ist denn das für ein Geheimnis der Erwählung? Warum hat denn Gott den Jakob herausgegriffen und nicht den Esau? Ist ja auch schon gegrübelt. Es gibt Rätsel, geheimnisvolle, dunkle Stellen, die wir gar nicht ergründen brauchen. Und wir wollen nicht so tun, als ob wir die Gedanken Gottes verstehen könnten. Aber eins wollen wir beachten. Die meisten Stellen, wo in der Bibel von Erwählung steht, ist nicht die Erwählung gemeint zur Verdammnis und zur Errettung. Das ist Missverständnis. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Das ist eine Frage des Dienstes, Erwählung zum Dienst. Warum hat Gott die Juden erwählt? Weil Gott will, dass durch das Judenvolk das Heil den Weltvölkern verkündigt wird. Warum hat Gott uns erwählt? Warum hat er uns so viel Gaben gegeben? Damit wir seine Boten sind und seine Zeugen. Erwählung, nicht die mich in die Hölle verdammt oder errettet, seine Erwählung zum Dienst. Und genau um die geht's hier beim Jakob. Eine Erwählung zum Dienst. Und wenn es hier heißt, der Ältere soll dem Jüngeren dienen, da muss man wissen, dass im Hebräischen hinter diesem Älteren noch viel mehr mitschwingt. Der Stärkere, der Größere, der Begabtere. Dass Gott in dem Esau Gaben verworfen hat. Nicht, dass der Esau nicht auch Gott dienen sollte. Aber dass Gott schon bevor die Kinder geboren werden, feststellt, durch die Schwäche und durch den sündigen Charakter eines Jakob will ich mein Heil aufrichten. Sie können ja beim Bibellesen manchmal, da sieht man es ja bei der Geschichte besser und sagt, was war das für ein trickreicher, schwieriger Mensch, der Jakob. Aber Sie sehen es doch hoffentlich besser, wer sich dahinter versteckt, dass da immer wieder unser Bild herausleuchtet und dass Gott sich an solche Typen wie an diesen Jakob bindet. Kein Wunder, ich habe es Ihnen vorher gesagt, der Isaak, der Vater, der sagt, das ist mein Bub, ha, mein Kerle, der Esau. Dass selbst Leute, die in der Heiligung stehen, Diener Gottes, so blind sein können. Das ist die Torheit von glaubenden Menschen, dass sie immer wieder meinen, Gott sei aufs Geld, auf Macht, auf Namen, auf Fleisch angewiesen, auf Stärke. Nein, Gott will das nicht. Gott hat seine Heilsgeschichte immer gebaut durch den Schwachen. Wie wir neulich in der Bibelstunde von dem Mose das lasen, da habe ich wieder gedacht, Mensch, da juckt es mich heute noch, dass ich denke, Kronprinz am Hofe Pharaos, mit dem kann man doch Israel erlösen. Gott sagt, nein, unbrauchbar. Mose war unbrauchbar als Kronprinz. Erst wie er barfuß Wüstenhirte war, konnte er Bote Gottes werden. Gott muss uns manchmal ganz tief führen und herunterholen vom Stolz, bis er sein Heil bauen kann. Gott hat durch Saul den Großen, muss eine schöne Person gewesen sein, größer als alles andere Volk, Israel nicht retten können. Er hat den Hütejunge David geholt. Sie können das durch die Tage verfolgen. In unseren Tagen handelt Gott nicht anders. Er sucht Menschen, wo seine Gnade Raum bekommt. Und darum hat er sie gerufen. Nicht, weil Gott denkt, ihre Gaben wären so genial, sondern weil Gott sagt, hoffentlich bist du da in deiner Schwäche bereit, meine Stärke wirken zu lassen. Lass mich doch in dein Leben. Meine Kraft vollendet sich in deiner Schwäche, in deiner Hilflosigkeit, in deiner Ohnmacht. Jetzt noch ein letzter Punkt. Was ist uns wichtig? Wir sehen noch, wie der Esau müde vom Feld kommt. Und er hat gejagt, er war durch die Gegend gestreift. Es war schön, müde zu sein. Sich auf den Stuhl zu knallen und die Füße auszustrecken, so wie sie von der Wanderung heimkommen. Und dann sagt er, Mensch, hab ich einen Hunger. Und der Jakob steht am Herd, das war offenbar ein Platz, den er geliebt hat, und hat geküchelt. Und er küchelt, und jetzt spinnen wir ein wenig. Also ich weiß nicht, ob er genau gesehen hat, was er kocht. Ich meine, immer wenn es eine Nudelsuppe gewesen wäre, hätte ich es noch verstanden, aber für ein Linsengericht. Aber das ist schwäbisch jetzt. Also, was ist das, was er sagt? Hey, das Rote, so steht es im Hebräischen, hey, das Rote, die Grütze da. Manche Ausleger meinen, das sei vielleicht sogar eine Blutsuppe gewesen, die ihn besonders gelockt hat und die kostbar gewesen sein muss. Er hat erst, nachdem er gegessen hat, gemerkt, dass es nicht das war, was er vielleicht begehrt hat. Selbst das ist noch möglich. Wir sehen den Esau, einen Menschen, natürlich echt, realistisch, aber der mit seinen Gefühlen und mit seiner Begierde lebt. Wer von uns ist nicht so ein Mensch? Der sagt, was er will, was er braucht. Und Jakob, hüten wir uns, es gibt manche dumme Ausleger, die meinen, sie könnten große Glaubenszeugnisse und Zeugen moralisch werten. Das wollen wir nicht tun. Weil ein Jakob uns immer noch tausendfach überlegen ist. Aber fies war es doch. Bevor er überhaupt den Deckel runternimmt von seiner Schüssel, sagt er, hey, hey, ich will deine Erstgeburt. Und er rückt seine Schüssel noch nicht raus, bevor er einen Schwur hat. Und der Schwur heißt, beim lebendigen Gott, ich will meine Erstgeburt nicht mehr haben. Trickreich, fies. Ach, wenn Sie die Geschichte angucken der Glaubenszeugen, die haben immer gemeint, sie müssen die Sache Gottes mit menschlichen Mitteln retten. Sie bräuchten irdischen Beistand und vielleicht faule Kompromisse. Es braucht Gott gar nie. Das ist der Fehler von uns, dass wir meinen, wir müssen nachhelfen. Abraham hat ja gemeint, er müsste, als ihm der Sohn versagt blieb, mit der Magd nachhelfen, dass die schwanger wird. Es gibt bei uns so viel faule Kompromisse im Glaubensleben. Wir wollen sie dem Jakob gar nicht vorhalten, aber da ist uns vorgezeichnet, uns zur Lehre, dass das der Unsinn war beim Jakob. Er hat es doch gar nicht nötig gehabt. Wie lang hat das gedauert, bis er sagte, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Gott hat es doch eh versprochen gehabt, dass der Jakob den Segen kriegt. Meint er denn, er müsste mit falschen, ungeeigneten Mitteln das erst noch schaffen? Das haben Christen immer gemeint, sie würden mit ihren Gaben, mit ihrem Können und das, was Gott nicht könnte, könnten sie machen und sie können das Evangelium besser vertreten und weil sie so clever sind. Mich hat ja dieses Buch von Stefan Holthaus so erschüttert mit den Trends 2000, wo er sagt, die Christen liegen schon voll in der Anbiederung an die Zeit, machen alles bloß dieser Zeitmode nach, mit Können und professionell und alles muss kopiert sein von der Welt, statt dass sie mit dem lebendigen Gott rechnen, mit der Wirklichkeit des lebendigen Gottes und dessen, was er zugesagt hat und was er erfüllt. Jakob hat gewusst, was Segen Gottes ist. Und darum ist er so groß. Wissen Sie es auch? Sie brauchen nicht fragen, ob Gott Sie segnen will. Das hat er in Jesus so klar gemacht. Er hat Sie geschaffen und er will Sie segnen. Er will seine Herrlichkeit in Ihrem Leben offenbaren. Er will Großes durch Sie wirken, aber durch seine Gnade. Er will Sie rein beschenken. Sie brauchen sich bloß öffnen. Sie brauchen keine Tricks und nichts anderes. Deshalb brauchen wir auch keine Methoden und Vorsicht. Das steckt auch so tief drin wie der Esau. Was bedeutet mir der Segen Gottes? Was ist das schon? Ich habe Kohldampf, ich will was fressen, ich will was zwischen die Zähne. Ich glaube bloß das, was man fassen kann. Realistische Naturmenschen, kurzsichtige Leute, die nichts ahnen von der Segenslinie. Was ist mein Leben? Nur wenn sie das erkennen. Gott hat mich geschaffen. Gott hat meinem Leben eine ewige Bedeutung gegeben. Ich will es Ihnen heute noch mal einhämmern. Über dem Jakob. Er hat sich den Spitznamen geben lassen, wenn Sie so wollen. Er ist der Gott Jakobs. Ausgerechnet dieses trickreichen Fersenhalters. So will er sich von Ihnen finden lassen. Rein nur auf Erbarmen. Sie dürfen seinen Segen erfahren und dürfen sich ihm anvertrauen. Er will sich an Sie binden. Amen. Und nun singen wir noch das Lied aus unserem Liedheft. Aus diesem Liedheft 740. Auf, denn die Nacht wird kommen. 740. Wir wollen beten. Herr, du hast uns gerufen. Wir haben schon oft gemerkt, wie du bei uns angeklopft hast, wie du uns ganz besonders getroffen hast mit deinem Wort. Und das alles, damit wir dir dienen. Nicht, weil wir eingebildet sein bräuchten für irgendwelche Gaben, sondern weil deine Kraft sich in unserer Schwäche vollenden will. Und da bitten wir dich jetzt für unser Leben, für unsere Familien, für unsere Aufgaben, in die du uns gestellt hast, aber auch für unsere Gemeinden und Gemeinschaften und Hauskreise, in denen wir wirken, auch für unsere missionarische und öffentliche Verantwortung, Herr, dass du etwas daraus machst zu deinem Lobe. Du hast einen Jakob gebrauchen können. Und hast eine Reichsgottesgeschichte dadurch gemacht. Wir wollen doch, dass in der kurzen, vergehenden Lebenszeit Frucht herauswachsen kann aus unserem Leben für deine Ewigkeit. Dass wir andere zum Glauben führen dürfen. Dass wir Menschen zurückhalten können von Wegen zur Hölle. Dass in unserer gottlosen Zeit Umkehr geschieht. Ach Herr, bewahre uns doch nicht nur, dass unsere Motive rein sind, sondern auch, dass wir geistlich handeln. Dass du in Wort und Werk und allem Wesen wirklich deine Handschrift einschreiben kannst. Und dass dein Heiliger Geist in unserem Herzen und in unseren Handlungen wirkt. Wir wollen dich jetzt auch bitten, für deine Gemeinde weltweit, dass du sie segnest, auch in den Ländern der Verfolgung und des Leidens und der Bedrängnis, dass sie dort auf dich trauen und nicht zu fleischlichen Mitteln greifen. Wir wollen aber auch für die Kranken und Angefochtenen und Schwermütigen und Trauernden bitten, dass sie erst recht in ihrer Dunkelheit deinen Trost und deinen Segen erfahren. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte nochmal Platz. Es ist noch eine Reihe von Sachen zu sagen. Am kommenden Samstag um 19.30 Uhr ist hier ein Konzert von dem Jugendchor aus Münsingen, da wirkt auch unser Dietmar Höhne mit, was uns bewegt. Und näher steht im Notizenzettel, aber ich will nochmal darauf hinweisen und sehr dazu einladen. Dann muss leider heute im Anschluss der geplante Bericht von Matthias Körner ausfallen. Seine Frau ist erkrankt, wir wollen auch an Sie denken, hoffen, dass es keine Tropenkrankheit ist, dass bald wieder besser geht. Also der Bericht jetzt aus Kenia findet nicht statt. Vielleicht wird er mal nachgeholt, aber heute nicht. Vielen Dank für alle Liebe, alle Gaben im Laufe dieses Jahres. Wir haben ja drüben für die, wo wir wissen, den Kasten, wo diese Quittungen sind, im Lädle, wo die Kassetten sind. Das ist eigentlich ganz einfach, sind dort alphabetisch geordnet. Jetzt müssen Sie alle Quittungen haben. Entweder sind sie Ihnen zugeschickt worden vom Kirchbauverein, von christlichen Fachkräften, von der Gemeinde oder von Hilfe Brüder. Auch die Jahresquittungen oder große Anzahl liegt noch drüben im Lädle. Und deshalb bitte ich Sie noch einmal, dass Sie wissen, mit dem Stichtag von heute müssen Sie vom vergangenen Jahr von all diesen vier Einrichtungen alle Quittungen haben, inklusive der Jahresquittungen, oder sie liegen noch drüben und wir sind froh, wenn Sie es dann nachher abholen. unsere Gaben heute, wenn wir die einlegen, jetzt können die Dezen schon vorkommen, das ist immer so geschickt, wenn die, da seid ihr, wo ist die liebe Frau? Versteckt. Für das, komm doch vor, das ist ganz geschickt. Ich spreche so lange weiter. Das Wasserprogramm von unseren Sharks, das ist so wichtig, dass das Wasserprogramm von Sharks, die ja jetzt wieder ausgereist sind nach Ostafrika, das Brunnenbauprogramm, da wollen wir uns ganz stark machen. Und zwar ist das eine tolle Idee. Wie hilft man heute sinnvoll in Afrika? Es ist immer so wichtig, dass man einen Anreiz bietet. Und das gefällt uns so, wie die Sharks das vorhaben, dass die Dorfgemeinschaft muss 10% an den Baukosten aufbringen. Sagen Sie nicht, das ist hart. Was man nicht selber mitgetragen hat, bedeutet einem nichts mehr. Und dann zahlen wir die 90% noch der übrigen Baukosten, noch was da nötig ist. Das ist so wichtig, wenn die Leute sauberes Wasser haben, dann kommen die Krankheitskeime nicht mehr rein. In den offenen Brunnenlöchern schwimmen die toten Katzen und die Kadaver und so weiter. Wenn der Brunnen abgedeckt ist, sicher ist, dann kommen keine Verunreinigungen mehr rein und dann sind die meisten Krankheiten beseitigt. Die häufigste Todesursache in Afrika ist weiterhin Durchfall. Und darum ist das ein ganz wunderbarer Dienst, den man da tun kann. Und wir freuen uns, dass Sharks diesen Dienst dort tun. Am nächsten Sonntag, nach dem ersten Gottesdienst, ist das Treffen der Hauskreismitarbeiter. Nächsten Sonntag. Und jetzt wollen wir von euch noch was hören.
Grüß Gott. Vor 3 Jahren haben wir uns hier zu dritt verabschiedet. Inzwischen sind wir zu viert. Unser Sohn Jair wurde während unserer Zeit in Pakistan geboren. Die ersten 1,5 Jahre waren wir vorwiegend als Sprachstudenten tätig und haben Urdu, die dortige Staatssprache, erlernt. Anschließend war ich in der Schulungsarbeit von OM tätig, um jungen christlichen Männern Grundlagen des christlichen Glaubens zu vermitteln und sie auch in Moslem-Evangelisation zu schulen.
Und nicht zuletzt wollen wir Sie ganz herzlich grüßen von unseren pakistanischen Brüdern und Schwestern. Ob Sie es glauben oder nicht, Sie fragen des Öfteren nach Ihnen als Gemeinde und beten regelmäßig für Sie. Dies möchte ich Ihnen als Ermutigung und als Zeichen der Verbundenheit weitergeben.
Wir sind jetzt bis Juni hier in Deutschland, teils im Reisedienst, teils auf Fortbildung, aber auch Zeit für Familie und Freunde.
Nun wollen wir uns auch noch ganz herzlich bedanken für all Ihre Unterstützung in den letzten Jahren durch Ihre Gaben, durch Ihre Gebete und nicht zuletzt durch Ihre Briefe. Danke.
Ich will noch was hören. Das tragen wir nicht aus diesen Räumen raus, nur für die Beter. Wir leben heute schon in einer Situation, dass man viele Dinge nicht mehr in die Publikation bringen kann. Wie steht es um die Bedrängnis der Christen in Pakistan? Ein offenes Wort, wir tragen es nicht raus, nur für Beter.
In Pakistan besteht offiziell noch Religionsfreiheit, so dürfen Minderheiten, das sind hauptsächlich Christen und Hindus, ihre Religion ausüben und auch öffentlich bekannt machen. Gleichzeitig ist aber auch die islamische Gesetzgebung zum Teil schon in Kraft, zum Teil sollte noch stärker in Kraft treten. Das heißt, oder das bedeutet, dass wenn ein Moslem Christ wird, dass er mit der Todesstrafe rechnen muss. Und in den letzten paar Jahren ist die Spannung zwischen Moslems und Christen vor allem sehr viel stärker geworden. Und auch Evangelisation oder Bücherverkauf im Basar öffentlich wird jetzt weniger geduldet, als das noch vor Jahren der Fall war.
Das ist ganz wichtig. Vielen Dank. Wir wollen für diese Christen beten. Das ist das ganz Gefährliche. Es sind sehr viele Menschen auch in Indonesien, Moslems, die Christen geworden sind, Christus erkannt haben, die in großer täglicher Lebensgefahr leben. Wir wissen, dass unser Herr größer ist, der Gott Jakobs. In der Welt stand vor ein paar Tagen, in der Zeitung Die Welt, dass in China heute in 2 Tagen 3 Kirchen gebaut werden, rein statistisch. Obwohl die meisten Christen sich in Hausversammlungen treffen. Und dass in China heute jeder 10. religiös ist und dass das stärkste Wachstum die evangelischen Christen haben. Und das, wo unter Mao gerade 700.000 Leute lebten. Gott ist größer, auch in der Bedrängnis, auch in der Verfolgung, aber es braucht die Fürbitte. Braucht gar nichts anderes als die fürbittende Blick auf uns. Vielen Dank, wir freuen uns, wir können gerade noch bleiben. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.